Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 103. Folge des ersten deutschen Videospiel-Podcasts. Mein Name ist Holle und an meiner Seite die offizielle Kinderbeauftragte des ersten DVP, Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Papa.
Ja, Lisa, hallo. So, dann werden wir in guter alter Tradition euch mal heute erzählen, was wir alles vorhaben. Und das, meine lieben Freunde, ist einiges. Und zwar geht's gleich los mit den News, das kennt man schon. Und dann geht's weiter heute in den Bereich Spieleflirt. Und da haben wir einige vorbereitet. Anfangen tun wir mit einem kleinen Spieleblock, wo Lisa uns begleiten wird. Und zwar geht's da um drei Titel, um genau zu sein, die auch kindgerecht sind, die auch man mit den Kindern zusammen spielen kann. Da geht's um Vancouver 2010, um iPad für die PlayStation 3 und Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Und dann kommt der Part, der uns Erwachsene ein bisschen mehr erfreuen dürfte, wenn ich das so sagen darf. Und zwar geht's da um Bayonetta, Dante's Inferno, Fairy Tail Fights und zu guter Letzt Ghostbusters. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Und bevor wir zu den News rübergehen, noch die Frage an Lisa. Lisa, was spielst du so?
iPad für die PS3.
Und was noch?
Professor Layton fürs Nintendo DS.
Mhm, das Neue? Die Schatulle der Pandora?
Ja.
Mhm, und was noch?
Ratchet & Clank für die PS3.
Das alte Tools of Destruction, ne?
Ja, Tools of Destruction.
Mhm. Na, das ist doch einiges.
Was spielst du denn so, Papa?
Also ich spiele momentan Assassin's Creed 2. Sehr viel und ausgiebig. Und dann habe ich natürlich mit dir auch die Weihnachtsgeschenke gespielt, um auch die Spieleflirts hier mit dir zu machen. Also iPad haben wir gespielt zusammen. Professor Layton, die Schatulle der Pandora. Dann spiele ich ja immer noch, wie du weißt, abends ein bisschen mit meinem Kumpel. FIFA 2010 online. Und ja, das war es eigentlich so zum Weihnachtsfest. Die meisten Titel habe ich ja schon beendet, ne? Gut. Tja, dann würde ich sagen, haben wir das ja geklärt für uns beide. Wir holen uns jetzt noch ganz kurz was zu trinken. In der Zeit läuft hier ein Jingle und dann geht's auch schon weiter mit den News. Hallo liebe Freunde, willkommen bei den News. Fangen wir auch gleich ohne Umschweife an. Heute ist es wieder ein bisschen anders. Heute lese ich euch alleine das vor, was ich so ein bisschen gefunden habe die letzten Tage im Netz. Wir haben natürlich die News nur bis zum heutigen Tag. Heute ist übrigens der 27. Dezember. Ja, damit ihr auch ungefähr wisst, in welcher Zeit wir uns hier bewegen. Fange ich auch gleich an. Und zwar geht's los mit dem Bereich Nintendo Wii. The Skyscrollers Innocent Aces ist das Stichwort. Und zwar handelt es sich dabei um eine Umsetzung eines relativ erfolgreichen japanischen Manga-Films. Es ist ein Air-Shooter, sprich man jagt sich gegenseitig mit Flugzeugen, mit der Wii-Steuerung. Die ersten Videos sehen schon sehr, sehr vielversprechend aus. Hinter diesem Spiel steckt das Team, das auch die Ace Combat-Serie gemacht hat. Und die News dahinter ist, dass dieses Spiel definitiv Anfang des Jahres erscheinen soll. Gerüchte zu halber derzeit Mitte Februar in unseren Landen. Das war das Erste. Die zweite News zum Thema Nintendo behandelt Patentanträge in Japan, die eingereicht worden sind. Und zwar sichert sich Nintendo neue Namen. Und zwar die Namen Si, Bi, Zi, Ui und Ü. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, ist es im Endeffekt wie das Wii mit zwei I aufgebaut. Einmal mit dem Z, einmal mit dem B, mit dem C, mit dem O und mit dem Y. Was genau dahinter steckt, weiß man derzeit nicht. Diese fünf Namen wurden sich von Nintendo gesichert für die nächsten Jahre. Und insofern sind auch Gerüchte über eine HD-Version der Wii haben sozusagen wieder neue Nahrung bekommen. So viel von Nintendo. Wir gehen damit über zu den nächsten News. Als da wäre die Xbox 360, im speziellen Mass Effect 2. Und zwar hat sich jemand von BioWare zu Wort gemeldet, und zwar Casey Hudson, der Projektdirektor von Mass Effect 2, hat gesagt, dass man sich schon den Kopf zerbricht über Mass Effect 3, welches die definitive Abschluss dieser Geschichte sein soll. Man geht zwar nicht davon aus, dass sich BioWare sozusagen die Butter vom Brot nehmen lässt und nicht eventuell doch noch ein paar Prequels bringt, also welche, die vor den eigentlichen Spiel erschienen sind, aber die eigentliche Geschichte soll mit dem dritten Teil definitiv beendet werden. Die nächste News aus dem Hause Ubisoft betrifft die Ghost Recon-Reihe. Und zwar wurde am 17.12. beim US-Patentamt ein Markenschutzeintrag gemacht für Ghost Recon Future Soldiers. Dieses sieht man als offizielle Bestätigung des nächsten Teils. Und man hofft, dass man schon bis Mitte des Jahres mit diesem Spiel rechnen kann. Dann geht es weiter mit Eden Games. Und zwar besteht die Möglichkeit, dass Eden Games an einem Nachfolger von Test Drive Unlimited arbeiten, nämlich Test Drive Unlimited 2. Das geht aus einem Lebenslauf von Guillaume Labrie hervor, der sich wohl irgendwo beworben hat. In diesem Lebenslauf ist als letztes Projekt von Test Drive High Life für PS3 und Xbox 360 die Rede. So, und als allerletzte Multimuse für heute, bevor wir uns der PlayStation 3 zu widmen, habe ich noch die News, dass sich eventuell ein neues V-Rally in Planung befindet und damit wohl das einzige Spiel, was wirklich jemals Konkurrenz zu Colin McRae sein könnte. Wir sind gespannt, was sich da noch so tut in diesem Bereich. Ja, genau. Zu guter Letzt kommen wir zur PlayStation 3 und da habe ich was gefunden, was ich recht interessant finde. Und zwar soll Sony vom Saleship abrücken für die PlayStation 4. Und zwar heißt es, Sony hätte eine Umfrage gemacht bei den Programmierern und die würden doch eher für die nächste Konsolengeneration eine sehr, sehr leistungsfähige Multicore-Architektur, wie sie heutzutage bei PCs üblich ist, bevorzugen, einfach um auch Programmieraufwand zu sparen etc. Und Sony scheint dieser Lösung nicht ganz so abgeneigt und ist schon mit ihren Partnern IBM etc. am Werkeln und diese Geschichte am Umsetzen. Und ja, Gerüchte halber mögliches Erscheinungsdatum einer PlayStation 4, sowas kommt ja immer auf, wenn man über sowas redet, ist dann Ende 2012. Eventuell, man wird es sehen. Ja, und zu guter Letzt die News, die ich auch schon auf unser Tagebuch platziert habe, welches man findet unter dvpblog.blogspot.com. Und zwar God of War 3, The Ultimate Trilogy, ist für Europa angekündigt. Das beinhaltet einmal das Spiel God of War 3, einmal die God of War Collection mit den aufgebohrten PlayStation 2 Titeln God of War und God of War 2, beide in HD und mit 60 Hertz. Und mit Trophäen, zusätzliche Spielinhalte zum Herunterladen aus dem Network, und zwar eine God of War Kampfarena, eine Dominus Charakterdesign, Apollo Charakterdesign, Chaos Phantom Charakterdesign, Vergessener Krieger Charakterdesign, exklusive Videoinhalte zum Herunterladen, die Geschichte einer Legende etc. pp. Spezielle Bonus Audioinhalte, den Soundtrack von God of War, von God of War 2 und von God of War 3. Dann gibt es God of War Blood and Metal EP, eine Heavy Metal Hommage von God of War inspirierte Originalmusik. Ein Artbook, verschiedene Postkarten und das Ganze ist verpackt in der Nachbildung einer Büchse der Pandora. Die haben wir ja noch im Spieleflirt. Ja, damit schließe ich das Thema News für heute. Hoffe, ihr seid zum letzten Mal in diesem Jahr noch ein bisschen informiert worden. Ne? Nach einem kurzen Jingle geht es hier weiter. So, liebe Freunde, da sind wir wieder mit unserem ersten Spieleflirt. Und zwar geht es dabei um Vancouver 2010, dem offiziellen Spiel zur Winterolympiade. Gespielt haben Lisa und ich die Demo auf der 360. Unsere Spieleflirtdauer beträgt ungefähr 40 Minuten. Wir haben nämlich zusammengespielt. Ja, haken wir die Punkte in unserem üblichen Format ab. Wir gehen unser Protokoll durch und fangen an mit, worum geht es. Ja, es ist wieder mal eine Sammlung von Sportarten, die nacheinander abgespielt werden, jeweils auf der Suche, wollte ich gerade sagen, nein, auf der Hatz nach der Goldmedaille. Das sind Klassiker wie Super-G, Abfahrt, Slalom, Bobfahren, Eisschnelllauf, Skifliegen etc. pp. Es ist also ein typisches Olympiaspiel. In der Demo selber konnte man zwei Sachen machen. Man konnte einmal Szenarien spielen und einmal eine Abfahrt. In Szenarien musste man Skifliegen und man musste in einem ganz speziellen Bereich landen. Das war die eigentliche Schwere dabei. Jede Sportart hat ihre individuelle Steuerung. Deshalb gehe ich hier jetzt nicht auf die Steuerung ein. Ja, wie sieht es aus, Lisa? Dann hole ich dich mal mit ins Boot. Wie sah es denn aus?
Also die Qualität, die war schon sehr, sehr, sehr gut.
Ja, es sah toll aus, ne? Das muss man sagen. Also es war wirklich, 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 wirklich schön gemacht. Also ich, gerade wenn man so die RTL-Titel kennt, dann ist das hier eine Augenweide. Ja, gut. Was hat dir gefallen, Lisa?
Die Grafik. Also die Grafik sah echt super aus.
Ja, die sah wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Was mir halt auch noch sehr gefallen hat, ist das Geschwindigkeitsgefühl, das vermittelt wurde. Das ist wirklich, das ist glaube ich auch das, was der Hupse in der letzten Folge gesucht hat. Da wird er höchstwahrscheinlich glücklich werden mit diesem Spiel. Da kann ich nur sagen, Hups, schau dir auf jeden Fall die Demo an. Lisa, was hat dir denn nicht so gefallen?
Der Schwierigkeitsgrad.
Ja, kann ich verstehen. Das war ein, ich glaube, für Kinder ist es an einigen Stellen sehr, sehr schwer. Ich fand es gut. Ja, gut, muss man sagen. Also es ist schon, es ist nicht ohne, es ist knackig. Ich habe das ein paar Mal die Abfahrt gemacht. Ich habe es nicht geschafft aufs Treppchen. Immer so 30, 40 Sekunden dahinter. Und ich habe mich eigentlich schon als schnell empfunden. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Aber ich kann nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Kommen wir zum nächsten Punkt. Womit ist es vergleichbar? Man kann es vergleichen mit allen anderen Spielen über Winterolympiaden. Man kann es auf jeden Fall vergleichen mit den RTL-Skispielen. Wobei man sagen muss, dass dieses Spiel definitiv die bessere Qualität hat als diese genannten Spiele. Woran man auch gleich die Frage, muss man es haben, wenn man diese Spiele hat? Ja, muss man haben. Ich fange mal an mit dem Fazit und der Wertung. Die Olympischen Spiele von Vancouver 2010 machen auf mich einen sehr guten, soliden Eindruck und ich vergebe 7,5 Punkte. Lisa und du?
Auch 7,5 Punkte.
Da siehst du wohl. Dann haben wir für Vancouver 2010 die Demo der 360 schon mal 7,5 Punkte und die Beendigung des ersten Spieleflirts der letzten Folge diesen Jahres. So, liebe Freunde, und jetzt kommen wir zum allerersten wirklich kindgerechten Spieleflirt der Historie des ersten DVPs. Und zwar reden wir jetzt über iPad für die PS3. Für alle die, die nicht wissen, worum es geht, iPad ist die moderne Form des Tamagotchis. Ja, so muss man sagen. Man bekommt die Kamera, die Sony i-Kamera dabei und man nimmt eigentlich sein eigenes Wohnzimmer auf, wo ein kleines virtuelles Haustier ist, mit dem man spielt. Aber zu all dem kann unsere Lisa natürlich wesentlich mehr sagen als ich. Ich kann nur für mich sagen, die Spieleflirtdauer, die ich habe, beträgt etwa 1,5 Stunden. Das ist die Zeit, die ich mit dir zusammengespielt habe. Und wie viel hast du jetzt insgesamt schon gespielt?
3 Stunden.
3 Stunden, na siehst du wohl. Dann kannst du uns ja einiges sagen. Na, erzähl doch mal, worum geht es denn, Lisa, insgesamt?
Also am Anfang kriegt man von einem Professor ein Ei, dass man sozusagen, wärmen erstmal muss, dann macht man mit diesem Ei Spielchen und später schlüpft es halt.
Mhm. Und was schlüpft da? Was ist da, was schlüpft?
Also dieses Tierchen heißt iPad.
Ja, es sieht ganz kurz, für uns Ältere, es sieht aus wie ein Monchichi. Ja, so ein kleines, niedliches Gesicht, braunes Fell. Ja, schicke Sache, kann man machen. Also es ist dann geschlüpft und was dann?
Da muss man sich drum kümmern, man kann es füttern, waschen, stylen und...
Damit spielen, ja?
Ja, damit ja. spielen. Und was mir besonders gut gefällt,
ja.
Also man kann mit ihm auch malen.
Ja.
Und da kommt man...
Nicht so viel vorwegnehmen. Nicht so viel, das ist das, worum es jetzt geht. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wie sieht es denn aus?
Es sieht süß aus.
Das trifft es. Das ist super. Also es ist süß. Es ist ganz, ganz doll knuffig und im Endeffekt ist es so, der Hintergrund, das sieht dann aus wie bei euch zu Hause, weil es ist leider euer Wohnzimmer. Aber das Tier selber ist ganz doll drollig, ganz doll, doll süß. So muss man sagen. Kriegt man schon fast Zahnschmerzen von, so süß ist das. Ja, und der Professor-Kollege, das sind Einblendungen, Videosequenzen. Das ist, ja, mehr geht da halt nicht. Ne? So, Lisa, dann sind wir jetzt bei dem, was gefällt uns denn? Was ist denn großartig hier?
Alles!
Alles, jawohl! Nee, was gefällt dir speziell? Was ist das? Was macht dieses Spiel so sehr aus?
Die Kamera, also dass man da wirklich, wenn man streichen möchte, da muss man nicht einfach wie beim Nintendo DS auf Streichen gehen und dann streichelt man das. Sondern nein.
Man muss die Bewegung machen, ne? Ja, im Raum auch, ne? Dann weiß ich da, wo ich die gerade unterbrochen habe, dass das mit dem Malen, das gefällt dir auch super, ne?
Ja.
Das ist toll, ne? Was erklär uns das mal, was passiert da genau?
Also wir haben, also ich habe jetzt einen Zaubermalstift bekommen. Ich musste also ein Auto zeichnen und dann wurde das sozusagen lebendig aus Holz und dann jagt mein iPad da hinterher. Das finde ich süß.
Das ist wirklich witzig gewesen. Also was das ist, man braucht einen schwarzen Filter dafür, ein weißes Papier und man malt halt Figuren mit harten Kontrasten und hält die vor die Kamera und die werden dann dadurch gescannt. und das iPad malt die entweder nach oder halt wie im Fall von diesem Auto, malt halt ein Auto, es wird ausgeschnitten und dann sozusagen in die dritte Dimension verfrachtet und man kann damit rumfahren mit einem Pad wie mit so einem ferngesteuerten Auto und das iPad spielt halt mit diesem Auto, setzt sich drauf, jagt ihm hinterher, was auch immer. Ganz, 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 ganz toll. Jetzt die große, wirklich kritische Frage. Nach 3 Stunden mehr als Papa, was gefällt uns denn nicht?
Gar nichts.
Ja, das habe ich auch. Also ich muss auch sagen, an diesem Spiel ist nichts, was mir nicht gefällt. Gerade in Anbetracht des Preises, den ich jetzt, weil es ja ein Weihnachtsgeschenk war, nicht erwähnen möchte. Aber jeder, den sich interessiert, kann so, da mal im Internet gucken. Und für den Preis, der ausgerufen wird, der ja maximal 2-stellig ist mit einer 5 vorne, bekommt man eine Kamera und ein Spiel. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es auch sehr, sehr gut, was einem da geboten wird. So, dann haben wir das denn. Womit ist es denn vergleichbar, Lisa? Womit ist iPad vergleichbar?
Eigentlich würde ich sogar sagen, mit gar nichts.
Das sehe ich auch so. Mit nichts im Konsolenbereich ist es für mich vergleichbar.
Ich ja, auch nicht.
Das ist, haben wir das auch abgehandelt. So, muss man es denn haben, wenn man kein anderes Spiel hat? Muss man ein iPad haben?
Für manche Leute nicht, für manche Leute schon. Für
sehr
mich ja.
Schön. Für Haustierhasser auf keinen Fall. Für meine Tochter war es genau das Richtige, das sehe ich eh nicht so. Dann kommen wir mal zum Fazit. Darf ich mal zuerst?
Ja.
Ja? iPad ist ein Spiel für eine Zielgruppe von, ich sag mal, von 6 bis 12. Ist zuckersüß gemacht, dass einem die Zähne wehtun. Ist technisch ebenfalls hervorragend. Und für so eine Art Spiel, wenn man es denn haben will, ist jede andere Wertung als eine 9 zu wenig. Lisa, und du?
Für mich ist es eine 9,5.
9,5, sehr wohl, sehr schön. Du eine 9, du 9,5, ich 9, macht zusammen 9,25, in diesem Fall abgerundet auf eine 9. Das heißt, eine 9 als Gesamtwertung. Das ist doch mal eine gute Sache, ne? Jo, da haben wir das hinter uns. Und gleich kommen wir zu Professor Layton und die Schatulle der Pandora. So, liebe Freunde, kommen wir zu Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Oder wie ich es sagen möchte, mein DS-Lieblingsspiel hat einen Nachfolger bekommen. Ja, gehen wir weiter im Text. Worum geht es? Professor Layton hat einen Brief bekommen von einem seiner Freunde, der angeblich die Schatulle der Pandora gefunden hat. Und es geht darum, dieses Abenteuer und das Rätsel um die Schatulle zu lösen in der typischen Art und Weise des Vorgängers, des Professor Layton Spiels. Also es ist im Endeffekt in eine Story verpackte Rätselsammlung. Sehr, sehr, sehr schön. Ne, Lisa?
Ja.
Ja, ne? So kann man sagen. So, die Frage ist, wie sieht es aus? Lisa, sag du doch mal was. Wie sieht es denn aus?
Es sieht aus wie der Vorgänger. Schön comicartig.
Aha.
Es sieht sehr, sehr gut aus für Nintendo DS.
Ja, also es ist im Endeffekt ein Anime-Trickfilm, der abläuft. Die Qualität ist für DS-Verhältnisse unglaublich, was diese Videosequenzen angeht. Ja, das ist es halt, das kann man sagen. Es ist ein Anime-Film. Wir haben diesmal im Gegensatz zum Vorgänger Sprachausgabe bei sämtlichen Filmsequenzen. Ja, und die Rätsel sind halt DS-Grafik sehr schön gemacht. Es ist, ja, man kann sagen, für DS ist es State of the Art, so muss man es sagen, ja. Was gefällt uns denn daran, Lisa?
Einfach alles, finde ich. Ich finde, die Story ist sehr gut gemacht. Also, es fängt, ehrlich gesagt, mittendrin an und dann spult man erstmal zurück und dann geht's wieder mittendrin weiter. Das finde ich irgendwie.
Ach so, meinst du das mit Rückblende, ne? Das war schön gemacht, das war sehr schön gemacht, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst, genau. Ganz kurz, weil wir es eingangs vergessen haben, wir reden natürlich über die DS-Version, die Vollversion, eine Demo gibt es nicht. Meine Spielzeit beträgt 2 Stunden und deine Spielzeit beträgt auch ein bisschen länger. Wie lange hast du schon gespielt?
3 Stunden.
3 Stunden
sagen.
Ungefähr, genau, wunderbar. Ja, wie gesagt, das war, was uns gefällt. Ich finde auch, dass die Rätsel fordernd sind. Sie sind nicht zu schwer. Man kann eigentlich auch alles ohne Hilfe schaffen. Ja, es ist vergleichbar mit dem Vorgänger, was die Qualität der Rätsel angeht. Ja, sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Was gefällt uns denn nicht?
Also ich weiß jetzt nicht, was mir nicht gefällt.
Also gefällt dir nichts nicht, sozusagen. Also gefällt dir alles an diesem Spiel?
Ja, ich habe ja noch nicht alles gesehen, also kann ich es nicht sagen.
Ja, aber das, was du bisher gesehen hast, gefällt dir zur Gänze.
Ja.
Ja, gut, wunderbar. Dasselbe gilt in diesem Fall auch für mich. Was ich bisher gesehen habe, ist das, was ich erwartet habe. Der Vorgänger verbessert. Und was mir... Ja, wir sind ja bei was gefällt mir nicht. Es gibt nichts, was mir nicht gefällt. Es gibt halt, was mir nochmal sehr gut gefällt, ist halt, wie erwähnt, schon die Sprachausgabe. Das vermittelt einem noch mehr das Gefühl, einen Trickfilm zu gucken, der im Endeffekt durch die Rätsel ja nicht unterbrochen wird, sondern wo die Rätsel sich gut einfügen. So, und womit kann man es vergleichen, Lisa?
Mit dem Vorgänger.
Ja, man kann es vergleichen mit Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf hieß der Vorgänger. Ja, muss man es haben, wenn man den Vorgänger hat?
Ich würde sagen, ja.
Ich würde sagen, wenn man den Vorgänger hat, dann muss man es sogar nicht unbedingt haben. Aber wenn einem der Vorgänger sehr, sehr gefallen hat und man den Vorgänger durchgespielt hat, so wie ich, dann muss man den zweiten Teil haben. Denn es ist dasselbe Spiel, dieselbe Art Rätseln packend gemacht. Und ich gebe Professor Layton und die Schatulle der Pandora für den Nintendo DS nicht weniger als 10 Punkte. Und du?
9,5.
Dann haben wir 9,75 in diesem Fall aufgerundet zur 10. So, das war's mit uns beiden hier für heute. Ich bedanke mich bei dir, Lisa. Aber jetzt geht's ein bisschen weiter mit Erwachsenenunterhaltung. Da haben Kinder hier nichts mehr zu suchen. Deshalb wirst du jetzt auch gleich ins Bett geschickt. Ne? Wunderbar. Danke. Da schmolz ich hier rum. Dankeschön, dass du heute dabei warst. Und ja, wäre nett, wenn du dich nochmal verabschieden würdest.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. So, nach einem kleinen Jingle geht's dann bei uns weiter hier mit der Erwachsenenunterhaltung in Form von Bayonetta. Bis gleich, liebe Freunde. Ein bisschen Free Jazz und damit Erwachsenenunterhaltung. Wir kommen zu Bayonetta. Gespielt habe ich die 360-Version, die Demo-Version, die ich vom Marktplatz runtergeladen habe. Und ja, fangen wir einfach mal wieder ohne Unschweife an. Worum geht es denn? Bayonetta ist eine Hexe und es geht um, einfach um es kurz runterzubrechen, es geht um den Kampf Gut gegen Böse, Engel gegen Hexen. Und ihr kämpft diesmal sozusagen durch Bayonetta auf der Seite der Hexen und schlachtet euch durch ja, ein Meer von Engeln, wenn man so es sagen will. Es ist ein Hack and Slay in der guten alten Devil May Cry Tradition. Ja, wie sieht es aus? Es sieht aus wie Devil May Cry mit Brüsten. Wir haben hier also wirklich, wirklich gute Grafik und es ist sehr, sehr stylisch gemacht, das alles. Man hat versucht, Sega hat hier versucht, einen Grafikstil zu kreieren, der gewagt ist und vom Gegnerdesign her eigentlich auch doch seinesgleichen sucht. Wobei man sagen muss, dass das nicht so mein Geschmack ist. Ich denke, hier hat man einfach total überdreht und einfach versucht, ein stylisches Produkt zu machen, was nicht jedermanns Sache ist. So muss man sehen. Also es ist, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr grafisch hochwertiger Titel. Da geht actionmäßig einiges ab. Und ja, wie gesagt, Devil May Cry sehr ähnlich, was den Stil angeht. Ebenfalls auch was die Steuerung angeht, hat man sich sehr, sehr, sehr an Devil May Cry orientiert. Wir haben wieder diesmal eine Heldin, die mit Schwert und Pistole zusammen agiert. In diesem Fall hat sie sogar 4 Stück davon, weil die Frau von Welt trägt heutzutage hohe Hacken, die ebenfalls eine Schusswaffe in sich beherbergen. Und man hat wieder dieses Style-System, wo man Punkte kriegt, wenn man den Gegner ja, nach allen Regeln der Kunst auseinander. Hier funktioniert es ein bisschen anders. Je stylischer man ist, desto eher schafft man den Gegner mit Finish-Moves zu massakrieren, wenn man so will. Gut, was gefällt uns denn bei Bayonetta? Was gefällt mir bei Bayonetta? Ich persönlich finde das Charakterdesign sehr spannend. Die Hauptdarstellerin ist nicht nur unheimlich sexy, das ist aber ja immer der Fall bei Hauptdarstellerinnen, wenn sie im Videospiel sind. Ich finde, es ist interessant, wie die Charaktere an sich dargestellt ist. Es ist nämlich wirklich diesmal eine taffe Frau, die definitiv keine Hilfe von Männern braucht. Die macht ihr Ding komplett alleine und macht sie alle lang. Und der gesamte Grafikstil weiß irgendwo schon zu begeistern und wiederum auch nicht. Also es ist unheimlich abgedreht, was die Jungs von Sega da auf die Beine gestellt haben. Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, man könnte es nämlich ebenso gut auch beim Negativpunkt anbringen. Es ist schwer zu sagen. Es ist in seiner eigenen Art und Weise stylisch. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal diesmal von Bayonetta. Das hat diese Welt, die geschaffen wurde, die weiß durchaus auch zu gefallen, ja. Was gefällt uns nicht? Und das wird diesmal ein bisschen länger. Ich finde, Bayonetta ist unheimlich hektisch. Das Kampfsystem ist fast ausschließlich Zufall. So kommt es mir vor. Man hat sehr, sehr viele Moves. Also man hat einen Schlag- und einen Trittknopf. Mit denen kann man dann kombinieren, wie in einem Beat'em'up oder wie in sehr vielen anderen Hack'n'Slays auch. Nur habe ich das Gefühl, dass es alles mehr auf Zufall basiert als auf gezielten Aktionen, was ich da ausführen kann. Und dadurch wird dieses Spiel teilweise unspielbar wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es nimmt mir ein bisschen den Spaß. Also ich bin nicht wirklich Herr über die Aktion. Also ich komme mit wildem Knopfgedrücke genauso weit, als wenn ich mir jetzt da 3-4 von diesen Moves merke und die mache und im Endeffekt nur jeder fünfte davon auch wirklich eintrifft, von dem, was ich da gedrückt habe. Wie gesagt, es ist unheimlich hektisch, dieses Spiel. Es ist in meinen Augen nicht immer nachzuvollziehen, wie diese Action jetzt gerade zustande kommt. Es kommt Schnitt auf Schnitt auf Schnitt auf Schnitt. Das ist für Actionliebhaber, wie ich eigentlich auch einer bin, eigentlich immer das richtige Mittel. Ich mache es auch, wenn es heiß hergeht. Ich mache es vor allen Dingen auch, wenn es deftig wird, wenn es wirklich mal ins Gesicht geht. Und da kommen wir beim nächsten Punkt. Es gibt bei Bayonetta diese Finisher oder diese Folter-Finisher. Da frage ich mich, wer hat sich denn das ausgedacht? Das macht so teilweise überhaupt keinen Sinn, wie da diese Engel zu Tode gefoltert werden. Sinnlos in meinen Augen. Da wäre weniger wirklich mehr gewesen. Ja, das ist nicht so schön gelöst wie bei anderen Spielen. Weil es ist einfach so, in diesem Genre gibt es ja auch einige Titel. Und da muss man sich schon zwar auch abheben, und das tut Bayonetta auch durch ihren Grafikstil, aber in diesem Fall wurde doch wirklich, wirklich übertrieben. Ja, so muss man sagen. Kommen wir zum Punkt, womit kann man es vergleichen? Bayonetta macht bestimmt keinen Hehl daraus und fühlt sich bestimmt auch nicht angegriffen, wenn man sagen kann, es ist Devil May Cry mit Titten. So muss man sehen. Devil May Cry wurde hier so feist kopiert, dass eigentlich schon die Hälfte genug ist. Nur ist Dante halt der Größte. Und Bayonetta sicherlich vielleicht die Größe, da gibt's aber auch nicht so viel Konkurrenz. Die Frage, die dann immer kommt, ist dieses, muss man es haben, wenn man den Vorgänger hat? Und hier sage ich ganz klar, nein. Bayonetta ist ein Spiel, das man spielen kann, das sicherlich auch solide ist, aber ich finde nicht, dass es einen Kauf rechtfertigt, zumindest anhand der Demo jetzt, die ich gespielt habe. Dieses ist ein solides Spiel. Es ist aber kein Hit, womit wir auch gleich beim Fazit sind. Und ich gebe jetzt mal meine Wertung ab. Bayonetta für die Xbox 360 bekommt von mir nach gespielten 40 Minuten, die ich die Demo gespielt habe, nicht den Hitstempel. Es ist ein solides Spiel. Ich hadere noch mit mir und rede deshalb auch so ein bisschen viel, weil eigentlich möchte ich dem Spiel eine 7 geben. Aber das wäre schon ein gutes Spiel. Und das, finde ich, ist bei Bayonetta nicht der Fall, weil die Mängel halt überwiegen. Deshalb gebe ich hier Bayonetta eine 6,5. So, liebe Freunde, gleich weiter im Text. Hier beim ersten deutschen Videospiele-Podcast geht es jetzt um das Thema Dantes Inferno. Gespielt habe ich die Demo, die man seit neuestem runterladen kann auf Xbox und PlayStation 3. Ich selbst gespielt habe die Xbox 360-Version. Beide Versionen sollen inhaltsgleich sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass es auch für Grafik und Steuerung gilt. Gespielt habe ich diese Demo ungefähr 40 Minuten. Ich habe sie zweimal durchgespielt. Ja, so wie dazu. Fangen wir also an. Worum geht es? Ja, worum geht es? Dante, der Held dieses Spiels, die reale Vorlage war mal ein Schriftsteller. In diesem Fall ist Dante ein Kreuzritter und kommt von einem Kreuzzug aus dem gelobten Land nach Hause und findet seine geliebte Beatrix ermordet wieder und macht sich sogleich auf, ihre Seele zu retten und muss dazu hinabsteigen in die Hölle und in den innersten Ringen steigen, um ihre Seele zu retten. Ne? Die Hölle hat 9 Ringe, das werden wahrscheinlich die 9 Level dieses Spiels sein. Auf jeden Fall ist das die grobe Story. Ich selbst habe nicht verstanden, warum er ihre Seele in der Hölle suchen muss. Wahrscheinlich war sie nicht so ein ganz so braves Mädchen. Die Steuerung, es ist ein typisches Hack and Slay à la God of War. So muss man sich die Steuerung auch vorstellen, fast identisch. Dantes Inferno hat eine nette Sache, die mir so nicht bewusst für diese Art Spiele ist. Und zwar hat man ein schnelles Ausweichen mit dem rechten, nein, mit dem linken Analogstick. Nee, doch, mit dem rechten Analogstick, Entschuldigung. Ja, also bei schnellen Angriffen könnt ihr kurz gegen den Stick hauen und brecht sozusagen in diese Richtung aus. Das ist sehr, sehr intuitiv und sehr, sehr schön. Alles andere ist im Endeffekt Standard, hat man schon mal gesehen. Man hat natürlich auch wieder ein paar Finisher. Wenn man den Gegner ansatzweise die Energie runtergehauen hat, kann man ihn finishen. In diesem Falle macht es Sinn. Dante hat 2 Möglichkeiten, einen Finisher anzusetzen. Einmal einen guten, einmal einen bösen. Also einmal kann er seine Gegner erlösen. Oder er kann sie bestrafen, je nachdem, was er tut. Dafür bekommt er dieses Spiel andersfarbige Orbs. Mit diesen Orbs kann man seinen Charakter aufrüsten im Verlauf des Spiels, wie bei einem Rollenspiel, oder neue Moves kaufen. Und zwar sozusagen gute und schlechte, also helle, dunkle, gut, böse, wie man immer sehen will. Das finde ich interessant und neu. Das, was zur Steuerungsmechanik und Spielmechanik angeht, würde ich es dabei erstmal belassen. So, wie sieht es aus? Dantes Inferno ist ein Grafikbrett. Was EA da wieder an den Tag legt, ist ein Hammer. Es ist sicherlich kein Spiel, was State of the Art ist. Allerdings ist es trotzdem ein absoluter Hammer. Also das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Was uns da gegeben wird, stimmungsvolle Optik im Gothic-Bereich der Europas, wie man es so kennt, wie man es auch erwartet. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Charakterdesign ist branchenüblich, möchte ich sagen. Es ist jetzt nicht der große Einfall, aber es sieht alles sehr, sehr gut aus, sehr, sehr stimmig. Ja, das ist ein bisschen das, was man in der Demo sehen konnte. Das volle Spiel liegt uns ja derzeit noch nicht vor. Gut, gehen wir weiter am Punkt. Was gefällt uns? Was mir gefällt, ist dieses Szenario. Dieses Szenario ist frisch. Es basiert ja auf einer Literaturvorlage aus dem 15. Jahrhundert. Da haben sich die Programmierer, ich kenne die Vorlage persönlich nicht, ich muss jetzt auch nur das wiedergeben, was man so liest und hört hat, da haben sich die Programmierer anscheinend sehr dran gehalten, was diese Vorlage angeht, auch daraus hergebend, was das ganze Charakterdesign der Gegner angeht. Ich kann dazu zum Beispiel nur sagen, Dante hat als Hauptwaffe eine Sense und die hat er dem Tod abgenommen. Es ist das allererste, was man macht mit Dante. Man spielt doch den Kreuzzug in Akka. Das kennt man vielleicht noch aus Assassin's Creed 1, die Stadt. Das gab es ja wirklich. Und man schnetzelt sich dadurch durch die Gegnerhorden und dann sieht man, wie ein ganz feiger Lump von hinten angekrochen kommt, ein Messer in den Rücken haut. Das nächste, was man sieht, ist, dass man vor Gefahr der Tod steht und eigentlich ja so gar nicht richtig sterben möchte. Und wie er sagt, nun komm, du bist tot, nun musst du hier mal auch. Sagst du, nee, ist mal gar nicht, ich mache hier mein Ding. Und dann kämpft man im Endeffekt gegen den Tod und nimmt den Tod, bevor man ihn tötet, witziges Wortspiel, nimmt man ihn sozusagen seine Sense ab. Also im Endeffekt die Sense in dem Spiel, die man benutzt, ist die Sense von Gefahr der Tod, eine witzige Metapher im Endeffekt, die man, ja, also ich habe ein bisschen gelacht, ja, bin aber ein bisschen krank. Also das ist sehr nett gemacht, sehr stylisch gemacht auch, wie man den Tod da quasi von sich selbst erlöst. Was mir noch gefällt an sich ist das Kampfsystem. Ich mag ja Spiele wie God of War oder auch Vikings, die in diese Kerbe reinschlagen. Die haben dieses so geschickt um diesen Effekt erweitert mit diesem Ausweichen, mit dem Stick, dass es frisch wirkt. Es ist nicht überladen, weil man erst im Laufe des Spieles besser wird und dementsprechend auch mehr Moves kriegt. Und was einem noch gefällt, ist diese wirklich tolle Optik, die da vorherrscht, mit all ihren Prachtbauten, mit all ihren grafischen Überraschungen auch. Also wenn ich nur das erste Mal daran denke, wie man da in so einer Kirche ist, wo Beatrice im Endeffekt da in die Hölle hinabsteigt quasi und dann bricht diese Kirchenfassade ein und man hat gleich dahinter die ersten Höllengegner, im Endeffekt das Tor zur Hölle schon vor sich. Das sieht schon beeindruckend aus. Beeindruckend ist das richtige Wort, allerdings nicht in diesem Form beeindruckend, dass man Bauklötze stand und nicht mehr weiß, was hier vor sich geht, sondern einfach nur, man ist wirklich impressed, sozusagen. Was gefällt einem nicht? Oder was gefällt mir nicht? Ja, was gefällt mir nicht? Ich finde, dieses Spiel macht sehr, sehr, sehr viel richtig. Sehr, sehr, sehr viel auch richtig gut richtig. Sehr, sehr viel gut richtig machen ist ja schon mal richtig gut. Was es nicht tut, oder was es nicht genug tut, es bietet nicht wirklich viel Neues, außer das Szenario. Aber es ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rades, das man sicherlich auch nicht erwarten kann. Also ich finde, es ist ein bisschen, bis dieses Genre ist ein bisschen eingeschlafen. Ja, es gibt God of War und dann gibt es die ganzen Klone, dann gibt es Devil May Cry und dann gibt es die ganzen Klone und das war's im Endeffekt. Also das Einzige, was hier wirklich frisch ist, ist das Ausweichen mit dem rechten Stick und der Rest ist, es ist einfach wenig Neues. Wenig Neues, ja. Gut, womit kann man Dantes Inferno vergleichen? Ich habe es mehrfach schon gesagt, Dantes Inferno kann man vergleichen mit God of War. Ja, und damit tut man Dantes Inferno auch keinen Abbruch, denn das möchte Dantes Inferno, glaube ich, auch. Dantes Inferno sieht sich genau in dieser Sparte und macht seine Sache auch sehr, sehr gut dahingehend. Man kann es sicherlich noch vergleichen mit einem Vikings. Was das Spieltempo angeht, ich habe Dantes Inferno jetzt nicht als sinnloses, schnelles, unkontrollierbares Hack and Slay erlebt, sondern man hatte immer genügend Zeit, seine Aktion zu planen und auch durchzuführen, damit auch Erfolgserlebnisse zu haben. Damit kann man es grob vergleichen. Die Frage, die sich dann wiederum stellt bei uns, wenn man unserem Protokoll folgt, ist, muss man es haben, wenn man diese anderen Spiele hat? Tja, muss man es haben. Ich für mich sag ja. Dantes Inferno ist ein extrem frisches Szenario. Es macht sehr, sehr viel richtig und es verkürzt einem auf jeden Fall das Warten auf den Mega-Blockbuster God of War 3. Und ich habe die Demo ja, wie gesagt, zweimal durchgespielt. Und beim ersten Mal, als die Demo zu Ende war, im Verlauf der Demo, einfach um noch drauf einzugehen, zum Schluss kommt ein großes berittenes, was ist es? Irgendeine Höllenkreatur beritten. Und man muss dem Reiter sozusagen aus dem Sattel hauen. Und wenn man das gemacht hat, kann man dieses Tier reiten. Ja. Und dieses Tier räumt dann einmal nochmal übelst auf. Man kann also im Endeffekt im Laufe des Spiels, wird das wahrscheinlich öfter passieren, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass man Dämonen reiten kann, wie in anderen Spielen Panzerfahrzeuge. Und im Endeffekt, die Demo endet damit, dass man sich durch dieses riesengroße Viech eines großen Tores entledigt und jetzt quasi weitergeht, weiter hinab in die Hölle, und dann kam auch schon im Endeffekt der Abspann der Demo und ich wollte eigentlich ins Auto steigen und losfahren, mir das Spiel kaufen, aber Punkt 1 haben wir Weihnachten und Punkt 2 ist das Spiel noch gar nicht draußen. Also es macht sehr, sehr viel richtig, dass es einen zumindest kurzfristig sehr doll bei Laune hält, dass man Lust auf dieses Spiel kriegt. Da möchte ich jetzt auch mein Fazit ziehen. Dieses Spiel macht sehr viel richtig. Dieses Spiel ist in diesem Genre, was die Demo zumindest verspricht, definitiv Spitzenklasse. Und von mir gibt's da 9,5 Punkte derzeit. Und ich freue mich auf das fertige Produkt. Und nach einer ganz kurzen Erfrischungspause, denn Holle muss mal wieder was trinken, geht es bei uns weiter mit A Fairy Tales Fight. Freut euch drauf. Fairy Tale Fights für die Xbox 360, die Demo-Version, ist unser nächster Spieleflirt, den wir uns jetzt einmal annehmen und wieder in unserem bekannten Protokoll abarbeiten. Da stellt sich zuerst die Frage, worum geht es? Fertile Fights ist im Endeffekt nichts anderes als Randale im Märchenwald, muss man sehen. Es geht hier um ein Hack and Slay mit Knuddeloptik. Ja, das trifft es sehr, 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 sehr toll. Und von der Story an sich bekommt man in dieser Demo nichts, aber auch leider Gottes rein gar nichts mit, weil diese Demo nichts anderes tut, als den Gewaltgehalt und die Spielmechanik ein wenig in einer kurzen Hack-and-Slay-Einlage zu erläutern. Mehr tut es nicht. Es gibt einen kleinen Trailer dabei, wo man sich einen kleinen Überblick verschaffen kann, was wohl im Vollpreistitel passieren wird. Mehr kann man in der Demo nicht sehen. Gespielt habe ich diese Demo trotz alledem eine halbe Stunde. Das hat sie nämlich auch mehr als nur einfach nur verdient. Ja, wie sieht es aus? Es ist, wie schon gesagt, eine Knuddeloptik. Es geht um Märchenfiguren, es geht um Prinzessinnen, es geht um Rotkäppchen und es geht um nackte Gewalt, so muss man sehen. Das Ganze ist dargestellt in der Unreal 3 Engine, die hier zum Einsatz kommt. Und man kann es vom Grafikstil ein bisschen vergleichen mit den Vorabend-Zeichentrick-Cartoons für Kinder auf Togo oder auf Super RTL. Das kann man so tun, ne? Wenn Elfen helfen, so in etwa ist es hier. Ja, das ist, so zur Grafik ist sehr, sehr, sehr liebevoll gemacht und auch sehr, sehr blutig gemacht. Das ist also definitiv nichts für Kinder. Es versucht über diese Gewalthumorschiene so ein bisschen auch jetzt, ich sag mal, abzugreifen, wo Brutal Legend einen kleinen Marken entdeckt hat. Ich denke mal, in dieser Art und Weise wird das ganze Spiel auch nachher münden. Sind wir schon dabei, wie sieht es aus? Spielmechanik, wie sieht es aus, hatte ich gerade erwähnt. Die Spielmechanik erinnert ein bisschen an To Human. Man hat also, man kann dieser Demo ein kleines Mädchen, ich weiß gar nicht, ob es Rotkäppchen oder irgendeine kleine Prinzessin ist oder irgendwas spielen, in einem weißen Raum. In diesem Raum kommen nach und nach immer mehr Gegner. In diesem Raum kommen bewaffnete Gegner und am Anfang hat man nur das kleine Mädchen und ein Messer. Und man steuert das Mädchen mit dem einen Stick und mit dem anderen Stick schlägt man in die Richtung so ein bisschen wie bei To Human ist es gelöst. Und es funktioniert wieder erwartend sehr gut und die Demo besteht im Endeffekt wirklich nur daraus, dass nach und nach immer stärkere Gegner kommen und man im Endeffekt die Waffen der gefallenen Gegner nehmen kann und weiter um sich metzelt. Mit ein paar Gimmicks, wie zum Beispiel, dass man wartet in einem See von Blut und kann nachher in diesem Blut sliden und dann Slide-Attacken machen. Und es ist schon für Erwachsene schon witzig gemacht. So muss man sehen. Das ist so muss man sehen. Das ist, genau. Das ist auch gleichzeitig das, was mir gefällt. Ich mag diesen Stil, ich mag die Art des Humors. Was mir nicht gefällt an dieser Demo, ist, dass sie. Also eigentlich gefällt mir nichts nicht an dieser Demo. Ich finde das alles gut. Sie hat nur leider keinerlei Aussagekraft über das fertige Produkt nachher, weil Fairy Tales Fight wird nicht einfach in einem weißen Raum sein. Der ist natürlich super gemacht. Es läuft ein Timer runter, es kommen immer stärkere Gegner und wenn der Timer vorbei ist, läuft ein Riese einmal quer durchs Feld und mäht alles nieder, was da noch ist. Selten so gelacht. Ja, gut, also es ist vergleichbar, wie ich schon gesagt habe, mit nichts im Endeffekt, was ich auf Konsolen kenne. Vom Humor her würde ich es ein bisschen in die Brutal Legend-Ecke tun. Wobei jetzt hier nicht der Humor sich aus der Heavy-Metal-Legende zieht, sondern halt aus der Märchenwelt. Aber ich denke, ähnliche Spaßanleihen werden da sein. Und ein Fazit möchte ich jetzt hier in diesem Moment nämlich eigentlich nicht ziehen. Das hat die Demo nämlich, das hat das Produkt eigentlich, denke ich, nicht verdient. Ich möchte dieses Produkt nämlich eigentlich sehen, wenn es fertig ist. Weil die Demo an sich wäre, wenn das Produkt ist, ist es nicht mal eine 3. Aber ich möchte in diesem Fall mich jetzt enthalten und freue mich auf eine etwas ausgiebige Demo, weil eben ich werde Fairy Tales Fights definitiv eine Chance geben. Ich werde mal schauen, ob es noch irgendwann demnächst eine etwas aussagekräftigere Demo gibt, ob man eventuell mal ein Level von der Story spielen kann. Ich habe ja schon gelesen, dass es teilweise ist, dass man mit Schneewittchen durch den Wald geht und gnadenlos die Wölfe abschlachtet. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich beschließe diesen Spieleflirt mit einer ganz klaren Enthaltung. Wir geben diesmal noch keine Wertung ab. Das konnte man vorher allerdings nicht sehen, als wir diesen Spieleflirt angekündigt haben. Und ja, dementsprechend geht es bei uns gleich weiter mit dem letzten Spieleflirt für heute, nämlich mit Ghostbusters, ebenfalls angetestet für die Xbox 360. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier. a call. Ghostbusters. Genau das, liebe Freunde. Ghostbusters, die Demo-Version auf der 360 habe ich gespielt. Ja, so. Und das ist unser allerletztes Spieleflirt für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt eine kleine Träne dafür über. Gehen wir auch diesen Titel in unserem allseits geliebten Protokoll ab. So, worum geht es? Ghostbusters ist das Spiel über die Geisterjäger und zwar nach dem zweiten Film. Es ist im Endeffekt eine komplett neue Story, die für das Spiel programmiert wurde. Ja, man ist ein namensloser Spieler, der namenslose vierte Part des galustrigen Trios aus dem Film und ja, macht da seinen Schabernack und fängt die Geister mit den Jungs. Darum geht's im Endeffekt. Die Spielmechanik, sie haben aus diesem Franchise, das so viel Potenzial bietet, haben sie im Endeffekt einen Ego-Shooter gemacht. So muss ich sehen. Ja, ein Ego-Shooter ist die Spielmechanik. Genre üblich. Wie sieht es aus? Es ist programmiert in der Unreal 3 Engine. Und es sieht wirklich, wirklich gut aus. Sie haben dieses Ghostbuster-Flair und diese ganzen Monster 1:1 adaptiert. Man könnte denken, man guckt wirklich einen dritten Film. Das ist sehr, sehr, sehr gut geworden. Ne? So, und dann kommen wir auch schon zur Sache, was gefällt uns denn an diesem Spiel? Die Grafik ist wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe dieses Spiel gespielt, ungefähr 40 Minuten, habe ich vergessen zu erwähnen. Zum Spielablauf, es gab eine Mission, die man spielt. Man geht in eine Bücherei und muss ein paar Geister fangen. Dazu hat man dann diese typischen Gadgets, die es auch im Film gibt, um die Geister zu entdecken. Da muss man gucken, wo er ist, da muss man da hinlatschen. Dann erscheint der Geist, dann ist er wieder weg. Da muss man wieder gucken, wo er ist, da muss man da hinlatschen. Und dann erscheint der Geist, dann ist er wieder weg. Und in der Zwischenzeit, in der Mitte kommt einmal einen größeren Geist, der sich aus ein paar Büchern zusammensetzt. Den muss man dann mit seinem Strahl da beschießen. Dann ist der irgendwann kaputt, dann muss man weitergehen und muss man sein Gadget rausholen, gucken, wo die Geister sind. Und dann kommt man in der Bibliothek halt in einen Raum voller Bücherregale, die sich dann wie in einem Labyrinth das sich verschieben, aber das habe ich auch schon von Ravensburger besser gesehen, das verrückte Labyrinth. Und dann hat man sein Gadget wieder und dann sieht man, wo die Geister sind und irgendwann am Ende der Demo, da muss man zwei Geister fangen und in eine Falle tun. Das war dann die Demo und da muss ich sagen, bis auf die Grafik hat mir noch nicht wirklich irgendwas gefallen. Der Punkt, was gefällt uns nicht, können wir dann nämlich hier gleich anschließen. Was gefällt uns nicht? Also dieses Spiel ist ein total öden Spielablauf. Da passiert im Endeffekt gar nichts. Und ja, so leid mir das tut, weil diesen Franchise, ich mochte die Filme sehr. Aber es ist ein Shooter geworden. So muss man sehen, es ist ein Shooter geworden, wo ich meine Gegner suchen muss. Das ist noch nerviger als nur ein Shooter. Und da gibt es definitiv Besseres. So muss man sehen. Da gibt es Besseres. Und dementsprechend, womit ist es denn vergleichbar? Es ist ein Ghostbuster-Spiel. Dementsprechend mit allen und auch gar kein Ghostbuster-Spiel. Weil ich persönlich kenne nur eins damals vom Atari. Und das hat dieses Spiel jetzt auch nicht verdient, damit verglichen zu werden. Aber es ist ein Lizenzprodukt. Man kann es also auch vergleichen mit anderen Lizenzprodukten, die im Shooter-Bereich angesiedelt sind. Ich denke, es mit einem Shooter direkt zu vergleichen, also mit einem Titel, das wird keinem Shooter dieser Welt momentan gerecht, zumindest nicht, die ich gespielt habe. Ja, dieses Spiel, kommen wir gleich zum Fazit. Also wer in Ghostbusters Bettwäsche schläft und ohne seine Ghostbusters Glücksshorts den Raum nicht verlässt, der muss diesen Titel haben. Für alle anderen, es ist der pure Durchschnitt. Es ist zu schlecht, um gut zu sein. Es ist zu gut, um schlecht zu sein. Es ist nicht spannend, nicht actionreich genug, um Shooter zu sein. Es ist zu lahmarschig, um Adventure zu sein. Es ist der pure Durchschnitt. Da fällt mir wirklich nichts zu ein momentan. Alles, wie gesagt, aufgrund der gespielten Demo, die es derzeit zum Download gibt. Und aufgrund dieser Demo kriegt dieses Produkt den absoluten Durchschnitt 5,5 Punkte für Ghostbusters. So, liebe Freunde, das war der letzte Spieleflirt für dieses Jahr. Ich mache noch einen ganz, 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 ganz kurzen Jingle, weil ich ja so ein Jingle-versessener Typ bin. Und danach komme ich noch einmal ganz kurz wieder, um euch kurz zu erzählen, was wir in Folge 104 vorhaben. Und nochmal kurz einzugehen auf einige Sachen, die da so anstehen. Ne? Ich wünsche euch weiterhin auch für die letzten 2, 3, 4, 5 Minuten noch weiterhin viel Spaß hier. Ja, bis gleich. So, liebe Freunde, jetzt ist es soweit. Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen und mich ganz herzlich bei euch bedanken für nicht nur die Treue, die ihr mir in den letzten 3 Folgen entgegengebracht habt als neuen Moderator, sondern natürlich auch die Treue und die langjährige Treue und die rege Beteiligung in so einem Tagebuch und auf Game 30, die ihr nun seit mehreren Jahren hier mit uns fabriziert. Ich wünsche euch und euren Familien ein ganz, 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 ganz tolles Jahr 2010 und rutscht schön rein. Und da möchte ich jetzt gleich an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen und kurz eingehen auf die nächste Folge, die Folge 104, die ich mit Hubs aufnehmen werde Mitte Januar. Bis dahin ist jetzt erstmal eine Pause, was ja den 2-Wochen-Rhythmus eigentlich trotzdem weiterhin einschließen sollte. Und zwar werden wir in dieser Folge auf jeden Fall einen Jahresrückblick machen, wo wir das Spielejahr 2009 aus unserer Sicht nochmal beleuchten und einen Ausblick aufs Spielejahr 2010 machen. Was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte auch eure Sicht der Dinge zum Spielejahr 2009 ein wenig beleuchten und würde euch dazu bitten, entweder in unserem Tagebuch auf dvvblog.blogspot.com einfach mal zu posten. Ich werde ein Thema dazu aufmachen. Und zwar interessieren mich eure Top 3 des Jahres 2009 sowie euer größter Spielemoment. Ja, ob das nun ein Uncharted war, wo sich Nepal vor euch auftat oder irgendetwas, ein Moment, der euch in Erinnerung geblieben ist aus dem Spielejahr 2009, also auch bei Titeln aus dem Spielejahr 2009. Dann würde ich gerne jeweils einen Titel, eure größte Überraschung, positiv wie auch negativ, also jeweils eure positive Überraschung und eure negative Überraschung aus dem Jahr 2009 erfahren, genauso wie euren Flop des Jahres. Wenn ihr uns das posten könntet mit jeweils 1-2 Zeilen Begründung dabei, das würden wir gerne dieses Mal vortragen und so hoffen wir einen schönen Rückblick zu erfahren über das Spielejahr 2009. Sicherlich auch unsere Sicht der Dinge werden wir natürlich auch sehr, sehr breit darstellen. Aber natürlich auch wollen wir mal eure Sicht der Dinge euch sozusagen vorstellen. Ja, hoffe, ihr werdet euch rege daran beteiligen. Ich wünsche euch nochmal alles, alles, alles Liebe für 2010. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Glück dieser Welt beim Zocken. Ich bedanke mich für dieses Jahr, dass ihr so treu bei uns wart. Wünsche euch alles Gute. Bis denn.